Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Fritz, erinnerst du dich noch, wie wir mal getestet haben, ob du besser als ChatGPT darin bist, eine Führerscheinprüfung zu bestehen?
Ja.
Erinnerst du dich noch, wie das ausgegangen ist?
Ja.
Ich hab ein Sequel vor, ja. Ich habe die Fortsetzung von diesem Test vor. Und zwar möchte ich diesmal nicht testen deine Führerscheinfähigkeiten, sondern deine Ultraschall-Analysefähigkeiten.
Ah, okay, ja, da bin ich auch besser drin.
Und zwar zeige ich dir jetzt ein Bild, ja. Und du sagst mir, ist diese Person schwanger oder nicht? Also, was siehst du da?
Also, ich sehe einen Ultraschall von einem Bauch.
Wüsstest du das, wenn ich nicht gesagt hätte, dass die Frage ist, ob die Person schwanger ist,
ja,
oder nicht?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt mein Tipp gewesen. So, und ich würde sagen, ja.
Woran machst du das fest? Zeig mal auf die Stelle.
Da so diese schwarzen Punkte. In den weißen Punkten.
Davon gibt es circa 3 Millionen. Aber einer von denen ist das Baby.
Gregor,
oder wie?
Ich kenne mich doch aus.
Okay.
Ich weiß doch, wie das alles aussieht.
Also es ist ein echter Ultraschall, den hat eine Freundin mir erlaubt, in ChatGPT hochzuladen, nachdem ich ihren Namen da abgedeckt habe auf dem Bild, sodass die KI nicht weiß, von wo das kommt. Wenn man ChatGPT fragt, bin ich schwanger mit diesem Bild? Dann sagt ChatGPT, das Bild zeigt eine Ultraschallaufnahme, aber wenn du wissen willst, ob du schwanger bist, dann geh zum Arzt. Oder mach einen Schwangerschaftstest oder so. Ich habe dann nachgehakt und habe gesagt, gib einfach mal eine Vermutung ab. Ich weiß schon, was der Arzt gesagt hat. Ich will nur wissen, ob du es erkennst. Also ich habe ihn ein bisschen versucht, am Schlafittchen zu packen. Und dann sagt die KI, danke für dein Vertrauen. Basierend auf dem Ultraschallbild sieht es stark nach einer sehr frühen Schwangerschaft aus. Ich kann eine kleine dunkle Struktur in der Gebärmutter erkennen. Quasi genau das, was du gesagt hast, die wie eine Fruchthöhle aussieht. Das ist eines der ersten Anzeichen für eine Schwangerschaft im Ultraschall. Die Freundin, die mir das Bild gezeigt hat, hat mir auch erklärt, wo man die Schwangerschaft erkennt, woran man sie erkennt und dass es eine Fruchthöhle ist. Also das ist genau richtig. Das ist 100% korrekt. ChatGPT hat die Schwangerschaft korrekt erkannt.
Sehr gut. Immerhin bei diesem Test bin ich auf einer Ebene mit ChatGPT.
Ja, ich erinnere mich noch, wie du das Wort Fruchthöhle auch gesagt hast zum Beispiel. Das war
ja, ich wollte dich jetzt nicht verwirren mit diesen ganzen medizinischen Details und so. Und du hast ja nur nach Ja oder Nein gefragt, von daher.
Sehr gut. Also wenn ihr medizinische Probleme habt, dann geht zu Fritz Espenlaub oder geht zur KI. Zumindest machen das immer mehr Leute. Wir haben auch eine E-Mail gekriegt von Wolfgang, einem unserer Hörer. Der hat uns schon vor einer Weile eine E-Mail geschrieben, wo er mal einen Bluttest gemacht hat und dann hat quasi sein Blutbild gekriegt mit diesen ganzen Informationen. Und das fand er sehr unübersichtlich und hat einfach mal auch da ein bisschen wie bei dem Schwangerschaftsbild die persönlichen Daten rausgecroppt und das hochgeladen in ChatGPT und gesagt, was habe ich denn eigentlich? Und er meinte, das wäre ziemlich gut gewesen. Hm. Also immer mehr Leute machen so ein bisschen das, was wir vor kurzem hatten in der Therapiefolge über ChatGPT als so Psychotherapieersatz, nur halt für andere Arten von Medizin.
Und nicht nur Patienten machen das, sondern auch immer mehr ist die Frage, wie können Ärzte vielleicht auch KI benutzen? Deswegen reden wir heute darüber, was taugen ChatGPT und Co. als medizinische Ratgeber? Wie nutzen denn auch Ärztinnen und Ärzte KI, sowohl spezialisierte Ärzte als auch Allgemeinärzte? Und wie könnte das alles die Zukunft der Medizin verändern? Das ist der KI-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried, der natürlich auch wusste, dass das eine Fruchthöhle war.
Gregor, ich finde es ja schon interessant und faszinierend bei deiner Freundin, dass die dir das überhaupt erlaubt hat, das Bild da hochzuladen. Also vom Bauchgefühl her könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele Leute erstmal so ein bisschen sagen, so Moment mal, also mein Blutbild, mein Ultraschall da jetzt irgendwie an OpenAI zu geben, ich weiß ja nicht so recht, ob ich das möchte.
Ja, also in dem Fall habe ich ja wie gesagt zum Glück den Namen nicht mitgegeben und sie hat auch mit mir nichts direkt zu tun. Das bedeutet, Datenzusammenfassungen lassen sich da zum Glück nicht erstellen, aber natürlich ist das ein Riesenthema. Also unsere gesundheitlichen Daten sind ja mit die wertvollsten Daten, die wir eigentlich haben. Die sollten wir nicht einfach so im Netz rumreichen, wo wir nicht genau wissen, was damit passiert. Aber was, wenn es halt so viel bringt? Weil es gibt immer mehr diese Stories, diese Geschichten, dass Leute wirklich positive Erfahrungen hatten, wenn sie ChatGPT oder andere Chatbots für ja, so medizinische Ratschläge benutzt haben. Es gab eine Story schon vor über einem Jahr von einer Mutter in den USA, die große Probleme hatte damit, dass ihr vierjähriger Sohn chronische Schmerzen hatte. Und sie war bei vielen Ärzten, die haben alle nicht gewusst, was das ist. Und dann meinte sie, sie hat irgendwann ChatGPT genau beschrieben, was diese Probleme sind. Und dann waren da so ein paar Ideen mit dabei, die die KI gegeben hat. Und kurz darauf stellt sich heraus, genau dieses Problem hat der Sohn. Also genau diese Beschwerde hat ChatGPT rausgefunden, die 17 verschiedene Ärzte, so sagt die Mutter, nicht rausgefunden haben. Also man hört immer öfter mittlerweile solche Geschichten.
Ich habe auch schon ein paar solcher Anekdoten gehört und ich merke es auch bei mir selber. Also einer meiner besten Freunde ist Arzt und immer wenn ich irgendein kleines Zipperlein habe, dann frage ich natürlich den so. Yeah, dann sage ich immer, hey, ich habe das und das und beschreibe dann irgendwie so meine Sachen. Und
der findet das immer super, ist meine Erfahrung.
Ja, Ärzte im Umfeld lieben das, wenn man das macht.
Hier, guck dir mal meinen Ausschlag an, bitte.
Auf jeden Fall ist es so, dass er mittlerweile häufiger und häufiger dann einfach direkt selber auf ChatGPT geht, also als Arzt und sagt
vor
so,
dir? Also ja, ja. Du fragst ihn, was habe ich und dann genau, geht also, er für dich auf ChatGPT.
Naja, es ist dann oft so, dass das eben einfach im Gespräch dann passiert, dass er dann so ein bisschen so seine Vermutung äußert, dass er dann aber auch ChatGPT rausholt und dass meistens das, was dann auch die KI dazu sagt, er so ein bisschen sagt so, ja, das ist ziemlich nah dran, das klingt plausibel, das passt zu dem, was ich jetzt auch gesagt hätte. Und er hat mir auch erzählt, in seinem Bekanntenkreis, da gibt es ja viele andere Mediziner, Ärztinnen, Ärzte, die er aus dem Studium kennt von früher, das ist da wohl mittlerweile enorm verbreitet, also gerade unter Studierenden auch, das wirklich zu nutzen.
Ja, also es gibt Untersuchungen mittlerweile, die auch zeigen, dass dein Freund da nicht alleine ist. Also ganz viele Ärztinnen und Ärzte, vor allem Jüngere, nutzen künstliche Intelligenz mittlerweile im Alltag. Gibt auch Untersuchungen dazu, wo man die befragt hat, wozu. Natürlich, ganz großer Punkt ist einfach Papierkram. Also ganz viel, was in die Richtung Dokumentation geht, in die Richtung Verwaltung. Da kann KI wirklich helfen. Sie kann helfen bei Weiterbildung. Sie kann helfen beim Kommunizieren mit Patienten, E-Mails formulieren. Also das sind ja alles so ein bisschen die Sachen, die wir in fast jedem Job erleben. Aber, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt und der interessanteste Punkt, es kann eben auch eingesetzt werden bei der Diagnose. Also wenn man einen vollständiges, großes Krankheitsbild hat mit all diesen verschiedenen Informationen und der Patient ist so und so alt und der Patient hat diese Vorerkrankung und hat sich gestern den Zeh gestoßen und jetzt tut es ihm am Ohr weh. Was ist die Lösung? Da ist ja letztlich die Aufgabe, die ein Arzt durchführen muss, wenn er diesen Patienten diagnostiziert, Mustererkennung. Er muss Muster erkennen im Vergleich zu anderen Fällen, im Vergleich zu den Dingen, die er gelernt hat. Und Mustererkennung, das wissen wir, ist was KI ziemlich gut kann.
Wir haben vor einer Weile im Podcast mal über eine Studie geredet in dem Bereich, die rauskam. Ich glaube, mittlerweile ist das eine unter verschiedenen Studien, die ähnliche Dinge zeigen, die eben genau das untersucht hat, genau dieses Szenario. Man hat einen Text, der einen Fall, einen medizinischen Fall beschreibt und basierend auf dieser Beschreibung muss man eine Verdachtsdiagnose erstellen. Und da wurde verglichen, wie gut sind einfach menschliche Ärzte darin, ohne Sprachmodell, ohne KI-Hilfe, wie gut sind Ärzte, die eine KI ein bisschen zur Unterstützung ziehen und wie gut ist die KI selber, wie gut ist das Sprachmodell ganz ohne menschlichen Arzt.
Darf ich kurz sagen, was man hoffen würde, was rauskam? Nämlich, dass Mensch und KI zusammen am besten sind?
Das ist so die klassische Annahme, ja.
Ja.
Tatsächlich kam nicht das raus. Es kam raus, dass die KI alleine am besten abgeschnitten hat. Menschliche Ärzte mit KI waren nochmal ein bisschen besser als menschliche Ärzte ohne KI, aber gar nicht so viel besser. Aber wirklich besser war nur die KI selber.
Man muss ein bisschen das Sternchen, glaube ich, hinter diese Studie machen, dass das natürlich Laborbedingungen sozusagen sind. Also im realen Leben, wenn jetzt ein Arzt in der Notaufnahme arbeitet und dann kommt jemand rein, dann bekommt man ja nicht einen perfekt ausgefüllten Fragebogen mit allen Informationen, sondern da gehört vor allem auch dazu, die richtigen Fragen zu stellen im Moment, proaktiv drauf einzugehen, zum Wissen, wie ein Patient sich normalerweise verhält, der Problem XY hat und so weiter. Das sind die Sachen, die in einer klassischen Prüfung aber nicht so sehr abgefragt werden, sondern in der Prüfung bekommt man Text und der Text soll an eine Lösung angeglichen werden und das, ja, das ist was KI auf jeden Fall sehr gut kann. Das heißt jetzt aber auch noch nicht unbedingt, dass wir ChatGPT oder so einfach die Anamnese übernehmen lassen können für jede Notaufnahme.
Das ist genau der Punkt, weil wenn KIs tatsächlich mit Menschen reden oder Menschen mit KIs reden, um auf ihre eigenen Symptome zu gehen, dann glaube ich, kann da immer noch ziemlich viel schief gehen auch.
Ja, wir haben haben auch vor einer langen Weile mal eine E-Mail gekriegt von einer Ärztin, die uns schon damals gebeten hat, mal was über KI und Medizin zu machen. Hallo Sandra, wir haben es jetzt geschafft, nach über einem Jahr. Sie ist Hausärztin und ich wollte nochmal aus ihrer E-Mail zitieren, weil ich das hochinteressant fand. Sie meint nämlich, eine Sache, die ihr auffällt bei Patientinnen und Patienten, ist, dass die halt gerne vorher googeln und das führt zu Problemen, nämlich zum Beispiel, dass die Inhalte im Netz oft aus sehr spezialisierten Quellen kommen. Also weil man zum Beispiel über eine sehr seltene Krankheit geforscht hat, dann googelt man das, ja, seine Symptome, findet raus, es gibt eine super seltene Krankheit, die exakt diese Symptome aufweist. In der Realität ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man wahrscheinlich doch einfach nur die Grippe hat oder so. Aber natürlich kommen Patienten erstmal drauf, ah, bestimmt habe ich das. Also all das sind Schwierigkeiten, mit denen sie als Hausärztin zu kämpfen hat. Und jetzt kriegen wir Chatbots, jetzt kriegen wir KI und man kann sich natürlich bei manchen von diesen Problemen vorstellen, dass die jetzt noch viel doller werden. Also klar ist es toll, dass in einzelnen Fällen ChatGPT in der Lage war, eine besonders seltene Krankheit zu erkennen, die vielleicht ein anderer Arzt übersehen hat. Aber es kann einem natürlich auch einreden, man hätte was, was man sicher nicht hat.
Also in unserer Folge zu KI in der Psychotherapie haben wir auch genau über dieses Phänomen geredet. Diese Modelle, die spiegeln einem ja auch immer so ein bisschen, was man reingibt. Und wenn ich jetzt in dem Gespräch mit einer KI schon irgendwie vielleicht subtil irgendwie davon ausgehe, mir geht's nicht gut, bestimmte Hinweise gebe und so weiter, dann wird das reingegeben in diesen riesigen statistischen Token-Apparat-Mixer der KI. Dann kommt vielleicht was raus, was irgendwie natürlich extrapoliert ist aus dem, was ich geschrieben habe, aber eigentlich nicht wirklich zu tun hat mit mir selber als Mensch, weil ein Arzt hätte mich vor sich gehabt, hätte mich als Mensch gesehen, hätte vielleicht gesehen, okay, da ist jetzt irgendwie mit der Herzrate, passt alles, die Person schwitzt nicht, ja. Die ist vielleicht ein bisschen nervös, aber ich kann jetzt mit meiner beruflichen Erfahrung feststellen, dass es dir eigentlich ganz gut geht. Eine KI kann das natürlich nicht. Die sieht einfach nur den Text, den wir ihr geben und das kann in alle möglichen Richtungen gehen.
Also wenn man Hypochonder ist, dann hat man hier natürlich ein tolles Werkzeug auf einmal in der Hand, um all diese Dinge, vor denen man Angst hat, zu bestätigen, weil die KI wird ja nicht mit kritischem Blick darauf schauen, sondern einfach sagen, ja, wenn du sagst, dass dir das wehtut und zwar schon so lange, dann wird das schon stimmen. Trotzdem, das heißt, vielleicht ist die interessanteste Anwendung für ChatGPT und Co., also wirklich für so allgemeine Sprachmodelle, gar nicht unbedingt so beim Patienten selber, sondern bei dem, der dadurch vielleicht ein bisschen besser arbeiten kann, wenn er es richtig macht, nämlich dem Mediziner oder der Medizinerin. Ich habe für diese Folge mit Immanuel Seitz gesprochen, der ist Augenarzt an der Universitätsaugenklinik Tübingen, ist gerade an der Universität Oxford, macht da ein Forschungsprojekt und beschäftigt sich sehr viel gerade mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich habe ihn direkt mal gefragt, ob er auch schon mal ChatGPT eigentlich im Berufsalltag benutzt hat. Und ihm ist sofort diese Geschichte hier eingefallen.
Das war so eine Situation, wo ich einen Patienten hatte, wo ich eine seltene Erberkrankung gesucht habe. Und ich bin einfach ums Verrecken, wenn man so sagen darf, nicht draufgekommen, wie das Ding nochmal hieß und musste aber die genetische Diagnostik quasi einleiten. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, ah, wie heißt nochmal die häufigsten Organerkrankungen in diesem Bereich? Und dann kam eine Liste und da war es dann drauf.
Dafür sind KIs natürlich total toll. Also für dieses spezialisierte Einordnen von Informationen. Er sieht natürlich auch mit einem Blick, wenn die KI einem Quatsch erzählt, aber vielleicht bringt sie ihn ein bisschen schneller dahin, wo er eigentlich hin will. Was auch toll funktioniert da mit ChatGPT, mit den normalen klassischen Chatbots, ist halt alles, was, ich sag mal, textbasiert ist. Weil medizinische Fachprüfungen sind oft textbasiert. Da geht es darum, Diagnosen auseinanderzunehmen. Da geht es darum, lateinische Begriffe zu verwenden und so weiter. Das sind Sachen, die kann eine KI natürlich sehr gut. Die Frage ist, gilt das für alles? Ich habe schon gesagt, Immanuel ist Augenarzt. Und da ist es vielleicht eine andere Geschichte.
Also ein gutes Fallbeispiel ist, da denke ich, das rote Auge. Wenn ich als Augenarzt ein rotes Auge anschaue, gibt es nicht das rote Auge, sondern eigentlich gibt es ganz, ganz verschiedene Formen des roten Auges, wo die Rötung im Prinzip auf eine Veränderung verschiedener Strukturen, Blutgefäße, kleiner Blutungen, also es kann ganz, ganz verschiedene Gründe geben, warum das Auge rot ist. Die meisten dieser Gründe lassen sich aber gewiss in dieser Granularität, in dieser Feinheit nicht so einfach sprachlich ausdrücken. Im Bild, ja, im Bild sieht man sofort, aber in der Sprache ist es schwieriger. Und für ein System, was nur mit Sprache arbeitet, ist es dementsprechend auch schwieriger, denke ich, diese Feinheit zu erreichen.
Wobei man da ja vielleicht dazu sagen muss, dass wir mittlerweile nicht mehr darauf angewiesen sind, auch bei dem LLM das jetzt in Worten zu beschreiben. Also die Modelle sind multimodal, das heißt, ich kann auch Bilder reingeben. Wir haben das ja im Einstieg gesehen mit dem Schwangerschafts-Ultraschallbild, wo diese Modelle dann die tatsächlich auch angucken können und auch Bilderkennung machen können. Und Bilderkennung ist ja auch ganz allgemein ein Bereich, in dem wirklich schon seit Jahren sehr, sehr viel geht in der Medizin.
Ja, absolut. Und auch das ist für Emanuel total interessant, weil sogenannte Vision Models oder multimodale Sprachmodelle, die halt nicht nur Text können, sondern auch Text in Kombination mit Bildern, die sind natürlich jetzt total aufregend. Dass das Schwangerschaftsbild erkannt wurde, ist super spannend, weil das bedeutet, es gibt eben in den Trainingssätzen für dieses Programm genug Bilder von Ultraschallaufnahmen dieser Art, dass die KI sagt, ja, das ist genau das, was ich immer sehe beim Thema Schwangerschaft. Das gilt aber vielleicht nicht unbedingt für jede Art von Bild. Und ob das jetzt fürs rote Auge so ist, wie viele Informationen da in den Trainingsdaten drin sind, das weiß man teilweise gar nicht, bevor man es mal testet. Man kann natürlich Modelle feintunen. Also man kann, wenn man die Daten dazu hat, die Bilder dazu hat, die gesammelt hat über lange Zeit, die in so ein auch breites Sprachmodell, was eigentlich keinen spezifischen medizinischen Anwendungsfall hat, einfach mal reinkippen, gucken, was dabei rauskommt. Das geht auch. Und das ist auch wichtig, dass man das macht, weil wir wissen gerade in der Medizin, dass bestimmte Daten vielleicht auch unterrepräsentiert sind. Es gab jetzt vor kurzem erst wieder eine Studie zum Beispiel, dass wenn du eine junge schwarze Frau bist, eine radiologische Untersuchung von einer KI deutlich schlechtere Ergebnisse liefert, als wenn du ein älterer weißer Mann bist. Einfach weil die meisten Daten von solchen Leuten sind und junge schwarze Frauen dann schlechter erkannt werden. Also das ist das klassische Thema. Es müssen halt die Daten rein.
Ja, in vielen anderen Bereichen haben wir ja mittlerweile viel Erfahrung gesammelt, wie man mit Biases und solchen Sachen in KI-Datensätzen umgeht, wie man das feintunen kann, wie man das nachtrainieren kann. Und das wird sicherlich bei Medizin ähnlich sein.
Es gibt aber natürlich schon viel länger KI-Systeme, die da eingesetzt werden, die spezialisiert sind. Also wo man nicht sagt, wir nehmen ein großes allgemeines Modell und feintunen das vielleicht für unseren Anwendungsfall, sondern man baut quasi von vornherein ein Modell, was halt nur sich mit diesem Thema beschäftigt, nur zum Beispiel mit Augenbildern und Gedichte schreiben kann es dann halt nicht. Und auch da beschäftigt sich Emanuel schon seit einer Weile damit.
Ich finde es immer noch faszinierend, muss ab und zu dran denken, dass zum Beispiel Deep Learning Methoden in der Lage waren, aus Fundusfotografien, also Bildern vom Augenhintergrund, Informationen zu extrahieren, die wir als Menschen darin einfach nicht sehen können. Also so Sachen wie: Zeig mir ein Fundusbild, wie dein Augenhintergrund aussieht, und ich sag dir, bist du ein Mann oder eine Frau? Rauchst du oder rauchst du nicht? Wie ist wahrscheinlich dein Blutdruck? So Geschichten, gut, der Blutdruck, das kann man sich noch vorstellen, aber auch einfach Sachen, wo wir selber bis heute eigentlich als Menschen, selbst mit Heatmaps und allem, nicht so richtig gelernt haben, wie es geht. Ich meine, im Alltag muss man sagen, ist es natürlich auch oft jetzt keine Frage, mit der die Patienten zu mir kommen. Die wissen in der Regel, welches Geschlecht sie haben. Aber es zeigt einfach, dass es eben Informationen gibt, die man da extrahieren kann, an die wir nicht rankommen.
Ich finde das so faszinierend und ich liebe das ja immer. Also es gibt so viele Bereiche, wo wir auf einmal über die Realität neue Dinge lernen, die wir davor nicht wussten. Einfach, weil wir enorm viele Daten in so ein gigantisches Rechenprogramm, in so eine KI reingießen und die dann Regelmäßigkeiten feststellt, die uns davor noch nicht aufgefallen sind. Da, glaube ich, wird noch sich sehr, sehr viel tun in den nächsten Jahren.
Es ist tatsächlich schon so, dass sich schon einiges getan hat. Es kommt nur nicht unbedingt immer an. Also Emanuel ist ja gerade in England und er sagt, da ist es mittlerweile üblich, dass man bei vielen Optometrists, das ist so ein Wort, das gibt's im Deutschen eigentlich gar nicht. Das ist letztlich so ein bisschen zwischen dem Optiker und dem Augenarzt, so ein extra Beruf nochmal. Also das sind keine voll ausgebildeten Ärzte, aber es ist quasi ein medizinischer Fachberuf. Und da gibt es mittlerweile bei vielen Optometrists.
Optometrikern.
Genau das. Da gibt es so ein interessantes Gerät, was man da benutzen kann.
Also im Prinzip so ein Deep Learning augmentiertes Gerät sieht so aus, dass man eine Kopfstütze hat, wo man seinen Kopf rein tut, Kinn und Stirn nach vorne. Dann wird ein Foto aufgenommen, das den Augenhintergrund abbildet. Das wird natürlich auf dem Gerät gespeichert und dann läuft auch direkt eine Software drüber, wo Deep Learning mit eingebaut ist, die dann dieses Bild analysiert und ganz konkret sagt, diese eine Erkrankung, auf die ich spezialisiert bin, die zu finden, die liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor, ja oder nein.
Also die Idee dabei ist, es gibt so Routineuntersuchungen, die vor allem für bestimmte Risikogruppen eigentlich immer wieder gemacht werden sollten. Zum Beispiel Diabetiker, die sind anfälliger für bestimmte Augenerkrankungen. Und anstatt, dass die quasi jetzt jedes Mal zum Augenarzt gehen müssen für die Untersuchung, gehen die halt zu ihrem Optometrist, gucken einmal rein in dieses Teil und das sagt, okay, ich würde mal damit zum Arzt gehen oder alles in Ordnung.
Ich habe das Gefühl, Gregor, dass so 80% von dem, was du an diesem Beispiel magst, einfach ist, dass du das Wort Optometrist sagen kannst.
Es ist ein tolles Wort, vor allem, wenn man sich einmal gelernt hat, wie das geht, ne, dann ist das wie Rhabarber-Barbara, das muss man dann immer wieder sagen.
Aber wie geht das jetzt alles weiter? Also wir sehen, das ist gerade die aktuelle Situation, da passiert sehr viel. Wir sehen, dass wir jetzt selber als Menschen natürlich auch nicht mehr nur Google in der Hosentasche haben, sondern eben wirklich einen möglicherweise 24/7 verfügbaren Health Coach oder Arzt. Und natürlich ist es auch was genauso auch in den Händen der Ärzte wahrscheinlich den Alltag in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen sehr stark verändern könnte.
Ja, wir reden natürlich schon seit langem drüber. Also nicht wir, weil uns gibt es erst seit 2 Jahren. Aber in der KI-Welt ist das Thema Medizin schon von Anfang an mitgedacht worden. Jeffrey Hinton, der ja so als der Pate der KI beschrieben wird, Nobelpreisträger seit kurzem, hat schon 2016 ein Zitat gesagt, was ihm immer wieder um die Ohren fliegt. Mhm. Wie dieser eine Typ, der gesagt hat, das Internet wird halb so wild. Der hat nämlich gesagt, dass wir eigentlich keine Radiologen mehr ausbilden müssen, weil das könne KI in 5 Jahren viel besser als jeder Mensch. Wenn man heute mal so googelt, Radiologie, Jobangebote, dann findet man sehr viel. Tatsächlich gibt es einen Mangel an ausgebildeten Radiologinnen und Radiologen. Hätte man sich an Jeffrey Hinton gehalten, wäre man also nicht unbedingt so auf der richtigen Seite gewesen.
Ja, diese Hinton-Vorhersage, ich glaube, die ist so ein bisschen in einer Kategorie mit den Elon Musk-Aussagen, dass bald irgendwie alle Autos nur noch selbstfahren sein werden. Und weil dann hat man ja auch gedacht, man braucht keine Lkw-Fahrer mehr. Aktuell ist die Rede davon, dass es vielleicht auch bald keine Programmierer mehr geben wird, weil KI so gut coden kann. Wir kennen das. Ich persönlich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich eher davon ausgehe, wir werden auch Radiologen in Zukunft noch haben, aber natürlich weiß man es nicht.
Also vielleicht hatte Jeffrey Hinton ja irgendwann recht und wir merken, dass okay, wir brauchen doch keine Radiologen mehr. Man kann halt schlecht damit planen. Also man kann schlecht jetzt irgendwie sagen, wir hören auf, Radiologen auszubilden, weil jemand glaubt, dass das mal nicht notwendig sein wird. Das ist oft die Schwierigkeit bei der KI-Revolution. Man weiß es vorher halt nicht genau, was da auf uns zukommt. Deswegen gucken wir uns mal an, was wir schon wissen oder womit wir mit ziemlich hoher Sicherheit rechnen können. Und das ist natürlich schon, dass sich der Alltag vieler Ärztinnen und Ärzte gerade ändert. Wir sehen ja jetzt schon, dass KI helfen kann bei den Themen, über die wir gesprochen haben, beim Thema Dokumentation, beim Thema Kommunikation und sogar bei der Diagnostik. Und auch Immanuel Seitz hat da schon seine Erfahrungen gemacht.
Also ein Augenarzt sieht wahnsinnig viele Patienten am Tag. Also da reden wir durchaus von 50 bis 60 Stück. Das heißt, pro Patient haben wir oft nur 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit. Das ist Zeit, die natürlich auch damit gefüllt wird, überhaupt die notwendigsten diagnostischen Aufgaben zu erledigen und dann eben ganz, ganz kurz mit dem Patienten zu besprechen, was jetzt rausgekommen ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man den diagnostischen Aufwand, die eigentliche Diagnosefindung zum Beispiel, selbst wenn man die um 80% verkürzen würde oder 90% verkürzen würde und der Arzt selber eigentlich wirklich fast nichts mehr macht, nur noch vielleicht ganz kurz drauf guckt, bestätigt oder selbst das nicht mal mehr, dann könnte man die Zeit immer noch sehr gut füllen.
Also klar, ja, man kann jede Menge machen als Arzt und nicht zu allem kommt man aktuell. Also da geht es ja um Patientenberatung, Therapieplanung, aber auch einfach nur vielleicht darum, mehr Patientinnen und Patienten versorgen zu können in der Zeit. Es gibt, glaube ich, keinen oder nur sehr wenige Ärzte in Deutschland aktuell, die sagen würden, ja, also was ich dringend bräuchte, wäre mehr zu tun.
Und ich glaube, dass da tatsächlich auch so ein bisschen die Zukunft liegt in dem Bereich und auch das Potenzial von KI, dass es ein neues Werkzeug wird, das Ärzte zur Verfügung haben, um eben ihre Arbeit zu bewältigen. Also, dass ich als Radiologe jetzt nicht mehr einen Großteil meiner Zeit damit verbringen muss, auf Röntgenbilder zu gucken. Ich kann das mit KI-Unterstützung machen, das geht vielleicht ein bisschen schneller. Ich kann das auch als klassischer Arzt machen in der Anamnese. Mhm. Ich führe das Gespräch mit dem Patienten und dann in einem sozusagen dialogischen Prozess gemeinsam mit der KI komme ich zu meiner Diagnose. Also dass der Arzt weggeht von dem reinen Diagnostiker eher zu einer Art, ich sag mal, Therapie-Manager. Vielleicht ist es sogar so eines Tages, dass eben, wenn diese Modelle immer besser werden, diese Entwicklung, die wir sehen, weitergeht, dass es dann Teil der ärztlichen Sorgfaltspflicht auch irgendwo wird, eine KI zu verwenden. Also, dass ich eben dann sagen muss, ja, ich als Mensch sehe das so, aber ich double-checke das nochmal mit der KI.
Und wenn das jemand nicht macht, dann wundern wir uns als Patient, warum er das nicht macht.
Und interessanterweise hat sich diese Dynamik auch schon abgezeichnet in dieser Studie mit den drei Gruppen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die Gruppe, die Ärzte gemeinsam mit der KI, nur unwesentlich besser abgeschnitten haben als die Ärzte alleine und schlechter als die KI alleine in diesem Diagnosetest. Und der Grund war, dass in vielen Fällen die Ärzte halt die Einschätzung der KI abgelehnt haben. Also, dass die gesagt haben, so, naja, ich traue dem jetzt nicht. So, also, ich will mir da jetzt nichts irgendwie von diesem Blechroboter hier erzählen lassen. Und sich vielleicht auch irgendwie in möglicherweise eine Art von unbewusster Konkurrenzsituation empfunden haben mit dem Chatbot. Und das ist, glaube ich, schon was, wo, sage ich mal, Potenzial besteht, das in Zukunft möglicherweise auch dann mehr wirklich in der medizinischen Ausbildung schon mitzudenken, wo vielleicht auch ein Generationenwandel kommen wird und das eben weniger als Mensch oder KI, sondern wirklich eben im gemeinsamen, im Konzert miteinander sein wird.
Dieser Generationenwandel, der kommt bestimmt. Unsere Redakteurin Elisa hat in der Vorbereitung für diese Folge erzählt, wie ihre Erfahrung ist, dass es mittlerweile eine Menge auch alteingesessene Ärzte in Deutschland gibt, die noch größtenteils analog arbeiten, bei denen überhaupt nichts digitalisiert ist. Und dann geht man zu einer modernen Praxis und die haben da Zeug am Laufen. Das ist ja eine völlig andere Welt. Also das sind, wenn du das vergleichst, diese zwei Pole, dann können die ja kaum noch miteinander kommunizieren, was das angeht. Und das kann sich natürlich verschärfen durch KI. Also ein moderner Arzt, eine moderne Praxis kann natürlich durch KI viel besser Menschen versorgen als vorher. Aber es funktioniert wahrscheinlich nur dann, wenn es auch alle mitmachen und alle mitgenommen werden auf diesem Weg.
Und das ist schon relevant, weil wir wissen ja auch, wenn wir uns die Demografie angucken, wenn wir uns die Zukunft angucken, es wird nicht so sein, dass es in Zukunft weniger Arbeit gibt für die Arztpraxen dieses Landes. Eher sehr, sehr klar so, dass da noch viel mehr Arbeit auf unser Gesundheitssystem zukommt, noch viel mehr Belastung. Und man da wirklich jede Hilfe eigentlich nehmen muss, die man kriegen kann. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, in 5 oder 10 Jahren rufe ich bei der Arztpraxis an, meines Vertrauens, weil es mir irgendwie nicht gut geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in dem ersten Schritt vielleicht erstmal mit einer KI über das grundsätzliche Problem reden werde, das scheint mir ein sehr naheliegendes Zukunftsszenario zu sein.
Ja, auch ein sinnvolles Zukunftsszenario wahrscheinlich. Also es kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so die 116, 117, den ärztlichen Notruf, aber halt für alles und automatisiert und quasi für unendlich viele Menschen gleichzeitig, weil das ist ja das, was KI kann. KI kann gleichzeitig mit unendlich vielen Menschen sprechen. Unsere Notaufnahmen können das nicht. Also die Notaufnahmen sind ja jetzt schon überlastet. Man hört jetzt schon diese Stories darüber, dass sich die Zahlen da teilweise verdreifacht haben in den letzten Jahren. Und wenn wir uns angucken, so die demografische Pyramide, dann ist das ja das Beste, was das sein wird. Also die Situation jetzt ist die entspannteste und beste Situation, was die medizinische Versorgung in Deutschland angeht, für die nächsten paar Jahrzehnte. Das wird alles nur noch viel, viel, viel schlimmer. Also wir brauchen KI allein deswegen, um quasi zu halten, was wir schon haben. Und da übergeben wir zum Schluss der Folge nochmal das Wort an Immanuel Seitz.
Also ich bin Arzt geworden, um eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Und wenn in 10 Jahren eine KI die Hälfte meiner Arbeit macht, habe ich wahrscheinlich noch genauso viel Arbeit wie vorher. Das heißt, ich bin jemand, der da wenig Bedenken hat, jetzt auch dem Berufsstand gegenüber KI aktiv voranzutreiben. Ich gehe davon aus, dass wir alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können, um einfach eine gute Versorgung über den demografischen Peak hinweg aufrechtzuerhalten.
Also auch klassische große Sprachmodelle wie ChatGPT und Co. zeigen Potenzial, wenn es darum geht, die im medizinischen Bereich einzusetzen. Trotzdem liegt der beste Einsatz von diesen KI-Systemen meistens bei denen, die sich auskennen, bei den ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten oder anderem Fachpersonal. Also für die spielt KI eine immer größere Rolle. Und wenn wir uns anschauen, was da auf uns zukommt in den nächsten Jahren, dann ist das wahrscheinlich auch genau richtig so.
So, Gregor, und während die Ärzte immer mehr mit KI machen, machen wir hoffentlich nicht weniger mit KI bei uns im KI-Podcast. Wir machen jede Woche was mit KI und die Frage ist, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ich habe keine Menschenleben gerettet mit KI, zusätzlich dazu, dass ich eins entdeckt habe mit dem Schwangerschaftstest. Nein, ich habe was sehr Schönes gemacht und ich freue mich sehr, dich und die Welt endlich einweihen zu können in eine Sache, die mich seit langem beschäftigt. Und zwar seit ungefähr einem Jahr bin ich offiziell der Urheber von Graf Gram und dem fröhlichen Frosch. Ich zeig's dir mal hier. Was ist das?
Also ich sehe eine KI-generierte, ja, wahrscheinlich Kinderbuch-Grafik, Graf Gram und der fröhliche Frosch. Da ist ein Frosch drauf, der lacht, der sieht sehr fröhlich aus. Und ein älterer Herr, der sehr verdrießlich reinguckt, der ist in so einem schwarzen Mantel, ja. Bisschen Halbglatze, guckt nicht besonders glücklich aus.
Graf Gram halt, ne?
Er also, sieht so aus, wie ich mir einen Graf Gram vorstelle.
Also Graf Gram habe ich erfunden vor einem Jahr auf der Hochzeit eines Freundes in betrunkenem Zustand als eine Kinderbuchreihe, wo es eigentlich komisch ist, dass die noch nicht existiert. Warum gibt es noch nicht die Geschichten von Graf Gram, der allein in seinem Schloss lebt und alles doof findet, ne? Das ist so der Punkt, er findet immer alles blöd, geht jeden Morgen in die Küche und muss erstmal Haferschleim essen und sagt, Haferschleim, und dann kommt aber der fröhliche Frosch in sein Leben und er kickt seinen Haferschleim um und auf einmal merkt Graf Gram, dass er eigentlich Haferschleim doch ganz gerne mag. Hm. Das ist so die Geschichte immer. Mhm. Also hier haben wir jetzt ein Bild von Graf Gram und dem Haferschleim.
Er hat zwar diese Schüssel mit Haferschleim noch in der Hand, aber sie ist auch gleichzeitig überall in der Küche.
Richtig, genau, weil das ist der fröhliche Frosch. Hier haben wir Graf Gram und den Musikabend. Mhm. Da spielt der Frosch Geige. So eine Ukulele.
Graf Gram sieht immer gleich aus. Der hat immer so diesen grimmigen Blick drauf.
So, schön, dass du das feststellst, Fritz, weil, also wie gesagt, die Idee hatte ich schon vor einem Jahr. Das eigentlich Lustige ist das, dass wenn ich versucht habe, das früher mit KI-Generatoren darzustellen, dann war immer das Problem. Also es war so schwierig, da so einen konsistenten Look rauszubekommen, dass die Cover alle ungefähr gleich aussehen. Auch, dass die Schrift oben schön ist, wie bei so einem richtigen Kinderbuch. Auch das hat gefehlt. Und das geht jetzt mit der neuen ChatGPT-Bildgenerierung. Also ich habe ChatGPT erstmal ausführlich beschrieben, was meine Idee ist hinter Graf Gram und was diese Geschichten ausmacht. Und dann habe ich ihm zwei dieser Geschichten erzählt, die ich mir da habe einfallen lassen, und dann hat er mir diese Bilder generiert, die wirklich sehr süß aussehen und ganz wunderbar. Also ich bin großer Fan jetzt noch mehr von Graf Gram und ich würde alle Hörenden auch mit Kindern vielleicht anhalten, euren Kindern von Graf Gram und dem fröhlichen Frosch zu erzählen, weil ich glaube, von dem können wir alle was lernen. Fritz, welches neue Kinderbuch-Franchise hast du mit KI ins Leben gerufen in der letzten Woche?
Ja, es ist ganz lustig, dass du jetzt auch über den neuen Bildmodus von ChatGPT berichtest, weil mit dem habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Nicht nur ich, sondern auch die aktuellen Journalisten in Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk. Den habe ich vor kurzem ein KI-Seminar gegeben, wo wir wirklich geguckt haben, wie sehr kann man all diese neuen KI-Modelle, die Bildgeneratoren, die Videogeneratoren, auf die Spitze treiben, um damit lustige Filme, lustige journalistische Produkte, lustige Ideen umzusetzen. Und es ist wirklich interessant, wie smooth das Programmieren mittlerweile läuft mit ChatGPT, mit Claude, mit anderen Tools. Also es hat ja auch einen Begriff inzwischen, Vibe Coding nennt man das. Also so Coding, Programmieren
nach Gefühl,
ohne dass man jetzt notwendigerweise selber ausgebildete Programmiererin oder Programmierer sein muss, kriegt man da trotzdem was hin. Und in der Vergangenheit war das oft so, dass es gab eigentlich dann immer eine Gruppe, die wollte irgendein Coding-Projekt machen, die wollte irgendwas programmieren, ein kleines Spiel, eine kleine Webseite. Und es waren eigentlich nie Leute, die im Vorfeld schon viel Vorwissen mitgebracht haben, und oft haben dann einzelne Dinge nicht funktioniert. Also irgendwie der Code hatte irgendwelche Bugs drin, die man dann irgendwie ganz lange irgendwie ausbügeln musste. Dieses Mal war das erste Mal, dass die Gruppe, die was programmiert hat, und zwar so einen interaktiven Film, wo du im Film dann immer Entscheidungspunkte hast, wo du sagen kannst, soll der Igel jetzt irgendwie nach rechts oder nach links gehen in dem Wald. Das war auch ein Kinderbuch in dem Fall. Da hat das fehlerfrei funktioniert. Mhm. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
Ach, das ist schön. Und es ist vor allem schön zu hören, wie so eine Sache wie Programmieren, die, wie ich, also bei uns in der Schule, wenn ich da zurückdenke, wie schwer zugänglich sich das angefühlt hat damals, und wie leicht es mittlerweile geworden ist, auch ohne große Skills da reinzugehen. Und natürlich gibt es da noch viel mehr zu entdecken. Und natürlich kommt man mit einfach nur ein bisschen Vibe-Coding nicht auf die Fähigkeiten von jemandem, der schon lange mit Software arbeitet. Aber der Einstieg ist einfach so viel leichter geworden. Das ist schon echt toll und eine schöne Entwicklung. Also ich hoffe, dass noch viel mehr junge Journalistinnen und Journalisten jetzt anfangen, sowas zu bauen. Ähnlich existenziell wird es bei dem, was ihr mit KI gemacht habt. Wir haben zwei E-Mails von Julia und Sven unabhängig voneinander erhalten, die beide so ein bisschen die Frage gestellt haben, was eigentlich der Unterschied ist zwischen den Quellen, die ChatGPT angibt und den Quellen, die es nicht angibt. Das ist was, das stellen sich eine Menge Leute gerade diese Frage, weil wenn man jetzt gerade ChatGPT irgendwas fragt, dann kommen manchmal so kleine Quellenangaben und das gilt auch für andere Chatbots und manchmal aber nicht. Und da kann man, glaube ich, ganz grundsätzlich mal antworten, nämlich man muss unterscheiden zwischen der KI selbst, also sowas wie GPT-4o oder Claude 3.7 oder Mistral und dem Chatbot, in dem diese KI drin ist, so wie ChatGPT. Und der Unterschied ist der, dass ChatGPT eben die Möglichkeit hat, entweder auf die KI zuzugreifen und diese KI hat dann keine Quellen. Also wenn man ChatGPT selbst fragt, woher weißt du denn das, dann weiß er das nicht. Der Chatbot kann aber auch ins Internet gehen teilweise und dann kommen diese Quellen zustande. Also dann googelt quasi der Chatbot für uns so ein bisschen, findet die Informationen und die KI fasst das Ganze zusammen. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen eigentlich, an Informationen zu kommen. Und wenn man diese Quellen nicht sieht, dann sollte man auch sehr aufpassen, weil das kommt dann einfach aus dem Wissen der KI. Das ist oft sehr gut, aber die KI weiß jetzt auch nicht genau, wo sie das her hat und ob es möglicherweise halluziniert ist.
Was auf jeden Fall nicht halluziniert ist, ist, dass ihr uns gerne weiterhin Bewertungen geben dürft. Die dürft ihr uns ganz real geben, aus eurer realen, echten Motivation heraus. Und wenn ihr dann auch wieder einschaltet in der ARD Audiothek, findet ihr uns nächste Woche wieder dort. Aber ihr findet dort natürlich auch unseren Podcast-Tipp der Woche. Das ist für diese Woche Quarks Daily. Also wenn euch der Hunger nach Wissenschaftscontent noch nicht ausgegangen ist, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie vielleicht auch KI in nicht nur der Medizin, sondern auch allen anderen Bereichen eingesetzt wird oder auch einfach zum Beispiel euch mehr über den Klimawandel, mehr über Mikroplastik oder über jegliche sonstige interessanten gesundheitlichen und nicht gesundheitlichen Themen geben wollt, dann hört mal rein bei Quarks Daily jede Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.